Ich lese Gottes Wort aus dem Neuen Testament. Der heutige Text steht im Markus-Evangelium im Kapitel 4. Ich lese die Verse 21 bis 34. Und er sprach zu ihnen: Kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird, und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt? Denn nichts ist verborgen und nicht offenbar gemacht wird, und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen: Achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus.
Ja, wir haben 8 Wochen Zeit, um darüber nachzudenken, was Kirche ist, wie Kirche ist. Und wir haben heute den Start, den ersten Gottesdienst zum Thema. Und wir haben einen Gastprediger eingeladen, das ist der Larry Norman. Larry ist ein guter Freund von mir. Wir haben uns in Gießen kennengelernt im Theologiestudium. Und ich sage ein paar Sätze zu mir, damit ihr zu ihm, nicht zu mir.
Danke, dass du dich vorstellst.
Ich stelle mich kurz vor. Larry ist in England geboren, mit 22, 23 nach Deutschland gekommen, ist jetzt 8 Jahre hier, ist zusammen mit seiner Frau hier. Und die beiden haben echt ein Herz für Deutschland und für Jesus. Und das beide hat die motiviert, hierher zu kommen. Und Larry arbeitet jetzt in einer befreundeten Kirche von uns, in der Leipzig English Church in Leipzig, anglikanische Kirche. Und er ist der Assistant Pastor. Und Larry hat wirklich eine tiefe Liebe für Gottes Wort. Das hat mich im Studium immer beeindruckt. Wenn wir irgendwas nicht wussten, wo was in der Bibel steht, dann haben wir Larry gefragt und es war ziemlich sicher, dass er es wusste. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt von ihm hören, von seinem Herz für Gott und was Gott ihm aufs Herz gelegt hat für uns und für Kirche. Und ich bete jetzt noch ganz kurz, dass unsere Herzen offen sind und Gott redet. Herr, ich danke dir, dass Larry hier ist, dass du ihn gut hergebracht hast. Ich danke dir für die Vorbereitung, die er hatte. Ich danke dir für dein Wort, das die Grundlage ist für alles, was wir hier weitergeben und hören wollen. Ich bitte dich, dass du in unsere Herzen redest, dass sich unser Leben verändert, weil wir dich besser verstehen, dich erkennen. Zu deiner Ehre segne du diesen Gottesdienst, diese Predigt. Amen.
Vorgestern habe ich in einer Zeitschrift folgenden Sätze gelesen. Wir leben in einer Zeit von apokalyptischen Narrativen, von weltweiten Katastrophen, von Zombie-Kriege und außerirdischen Angriffe. Und nur solche alles steht auf dem Spiel Stories wie Avatar, The Walking Dead oder The Avengers. Nur solche Stories scheinen passend zu vermitteln, wie zerrissen unsere Welt ist, wie aus jeder Ecke Bedrohungen andrängeln und wie schwierig es ist für uns zu wissen, wo wir unser Vertrauen setzen sollen. Das stand in der britischen Zeitschrift The Spectator. Was aus diesem Zitat klar wird, ist, dass wir alle erkennen, dass diese Welt nicht perfekt ist, dass wir alle eine bessere Welt uns wünschen, aber noch nicht finden. Wo finden wir eine bessere Welt? Durch politische Neuwahl, sagen einige, durch sozialen Konservativismus, sagen einige, durch einen Aufbruch zu neuen gesellschaftlichen Normen, sagen andere. Und einige sagen, nee, eine bessere Welt ist einfach eine Utopie, ein Märchen. Gibt's nicht. Träumen wir weiter. Und die Bibel erklärt uns, wieso diese Welt so zerrissen ist. Und sie sagt uns, was Gott machen wird mit dieser Welt. Sie hält uns das Versprechen von einer neuen Welt hin, nicht als Märchen, sondern als Realität. Die Bibel sagt, dass Gott eines Tages diese Welt durch Feuer völlig neu machen wird, völlig leuchten wird. Es wird alles wieder ganz hell und heil sein, so wie es sein soll. Eine Welt ohne Zerrissenheit und Einsamkeit, eine Welt, wo wir leben können in Frieden, ohne Hass, ohne Lieblosigkeit, ohne Krebs, ohne Krieg, ohne Angst. Himmel auf Erde. Und diese neue Welt nennt die Bibel das Königreich Gottes, Gottes Königreich. Und in dem Markus-Evangelium, was wir heute also ein bisschen davon anschauen, am Anfang von Markus-Evangelium kommt Jesus und sagt, dieses Königreich ist nah. Kapitel 1, Vers 14 und 15. Aber es ist noch nicht da. Es ist nah, aber noch nicht da. Wenn er wiederkommt, dann wird sein Reich, dann wird diese Welt völlig neu gemacht werden. Und bis dahin können wir eigentlich nur die Bürger dieses Königreiches sehen. Wir können nur die Leute sehen, die dazu gehören, die Jesus vertrauen für eine Beziehung mit Gott. Und in Markus 4, in den Versen 21 bis 34, lehrt Jesus seine Freunde, seine Jünger über dieses kommende Königreich. Er erzählt denen von drei Dingen. Er erzählt denen zuerst von dem Schock von Gottes Königreich, dann von dem Wachstum von Gottes Königreich und zuletzt von der Zukunft von Gottes Königreich. Und die drei Dinge wollen wir heute zusammen betrachten. So zuerst für die, die Notizen machen, der Schock von Gottes Königreich. Das sind in den Versen 21 bis 25. Stellen wir uns vor, ihr seid alle bei mir zu Hause und er kommt ein und er merkt, dass in meinem Wohnzimmer alle Lichter, alle Lampen bedeckt sind. Die sind an, die sind angeschaltet, aber da liegen Tagesdecken drüber. Das wäre verwirrend, oder? So in etwa geht es uns in Markus 4. So geht es Jesu Jünger in Markus 4. Jesus spricht in Gleichnisse, in Worträtsel. Das hat er am Anfang des Kapitels gemacht. Und er macht das nicht, damit man seine Geschichten besser lernt, sich besser merken kann. Er macht das, damit man ihn nicht versteht. Das ist der erste große Schock von Gottes Königreich. Der König, Jesus, ist da und hier in Markus 4, es scheint, es sieht so aus, als ob er sein Reich nicht offenbaren will. Er spricht nur in Rätsel. Vers 21, Jesus spricht denn die Verwirrung von den Jungen und auch unsere Verwirrung vielleicht an. Kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht viel mehr, damit man es auf den Leuchter setzt? Und er will das beantworten, nein, niemals. Wir setzen Lichter hin, wo sie leuchten, genauso wie diese schöne Lichter da. Jesus weiß, wie Licht funktioniert. Er weiß, wie Lampen funktionieren. Also wieso hat er dann bis jetzt in Rätseln gesprochen, in Gleichnisse? Was macht er? Vers 22 gibt uns die Antwort. Nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Jesus sagt damit, er wird schon das Geheimnis seines Reiches, er wird seine Identität als König, als Bringer von dieser neuen Welt schon offenbaren, aber noch nicht. Noch nicht. Und das bestätigt Jesus auch in den Versen 33 und 34. Und wenn das vielleicht für uns ein Schock war, der König ist da, der Bringer von einer neuen Welt, und er macht sich nicht bekannt. Jetzt kommt ein noch größerer Schock. Hätte Jesus seine Identität allen Menschen in Markus zu seiner Lebzeit, im Markus-Evangelium, sofort geoffenbart, dann wäre er nicht gestorben. Menschen hätten ihn nicht gekreuzigt, aber dann wäre seine Mission nicht erfüllt gewesen. Wir wären noch ohne Beziehung zu Gott. Wir wären noch allein mit unseren Problemen im Leben, allein mit unserer Schuld und unserem Mangel an Erkenntnis Gottes. Um uns zu retten, musste Jesus sterben. Und damit er für uns stirbt, muss er seine Identität verheimlichen. Deswegen ist sein Licht in dieser Stelle in Markus noch unter einem Scheffel. Und ist das nicht schockierend? Nicht, dass Jesus einen Plan hat, nicht, dass er Arten und Weisen hat zu handeln, die wir nicht sofort verstehen, aber dass Gottes ganze Rettungsplan davon abhängt, dass sein Sohn stirbt. Dass wir Jesus ablehnen und ermorden. Wieso ist es so wichtig? Wieso hängt alles davon ab? Jeder weiß, dass Beziehungsbrüche Kosten mit sich bringen, oder? Wir kennen das. Wenn eine Beziehung bricht, bringt es Kosten mit sich. Wo, was sind die Kosten dann, wenn unsere Beziehung mit dem Gott bricht, der uns geschaffen hat, den Gott des Lebens? Beziehungskosten dafür ist der Tod. Und Jesus kommt denn, um diese Kosten für uns zu bezahlen. Er kommt bereit, an unsere Stelle für uns zu leiden und diesen Beziehungsbruch auf sich zu nehmen, sodass wir nicht bloß eine neue, nette Beziehung zu Gott haben können, die wir wieder kaputt machen können. Nein, so, dass wir seine Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können. Das will er uns schenken. Nach Jesu Tod ist er auferstanden. Er wurde als Gottes Sohn in Vollmacht gekrönt. Er hat seinen Geist in diese Welt gesandt, um Menschen zu sich zu bringen, um diese Menschen zum Glauben zu bringen und dann wieder in die Welt hinauszusenden mit seiner Botschaft. Nach seiner Auferstehung, sein Licht ist gar nicht mehr unter dem Scheffel. Nach seiner Auferstehung ist sein Licht da für alle zu sehen. So, was bedeutet das für uns? Was bedeutet dieser Schock des Königreichs? Erstens ist es eine gute Nachricht. Erstens ist es eine gute Nachricht. Für uns, die wir jetzt hier leben, Jesus will, dass wir ihn kennen. Wir verkünden keinen Gott, der sich Liebe versteckt. Der denkt, oh nee, die haben mich schon wieder gefunden, das ist ja furchtbar, ich mag die nicht. Nein, dieser Gott will bekannt werden, er will, dass wir ihn kennen, er will sich uns mehr offenbaren, als wir ihn suchen wollen. Was eine gute Nachricht. Zweitens, was es bedeutet, ist, dass wir Jesus zuhören sollen. Wir sollen Jesus zuhören, das ist da, können wir lesen in Versen 23 und 24. Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann Vers 24, achtet auf das, was er hört. In dem Kontext von diesem Kapitel, diejenigen mit Ohren, die hören können, das sind die Jünger. In Vers 11, Jesus sagt, dass er denen das Geheimnis des Reiches schon geoffenbart hat. Und weil Jesus sich denen geoffenbart hat, sollen die Jünger eins machen, sie sollen zuhören. Sie sollen nicht glauben, dass Jesu Worte irgendwie geistliche Vorschläge sind. Nette, spirituelle Weisheit. Die sollen Jesus zuhören, als jemand, der Gottes Wort spricht. Jesu Worte sind Gottes Wort. Und für uns, die wir Jesus schon kennen, das ist unsere erste Aufgabe auch. Was sollen wir heute tun? Und was ist das Erste, was wir tun sollen? Jesus zuhören. Und es lohnt sich. Vers 24 geht weiter. Jesus sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Jesu Worte öffnen sich uns, wenn wir ihm zuhören. Je mehr wir Jesu Wort vertrauen, desto mehr Trost und Hoffnung und Frieden finden wir da drin. Je hungriger du zu Jesus kommst, desto mehr Speise hat er für dich bereit. Jesus ist nicht der Art Gott, zu dem man nur kommen kann, wenn man alles im Griff hat, wenn man voll ist, wenn man gesättigt ist. Jesus ist der Art von Gott, der einzig wahre Gott. Zu ihm können wir kommen, wenn wir nichts haben, wenn wir leer sind, wenn wir hungrig haben. Vielleicht bist du heute her und sagst, ja, das bin ich. Ich habe Hunger in meinem Leben nach Gott. Wieso nicht einfach Jesus das jetzt sagen und sagen, bitte füll du diesen Hunger. Wir sollen Jesus zuhören. Das bedeutet zum Beispiel jetzt, wenn Gottes Wort gepredigt wird, beten wir auch für Konzentration. Das bedeutet, dass wir jetzt zur Priorität machen, Gottes Wort zu lesen, zu bedenken, zu lernen, zu beherzigen. Etwas, was ich sehr ermutige bei uns in der Gemeinde ist, ich treffe mich mit Leuten und lese ein Buch in der Bibel mit denen zusammen. Und so können wir zusammen dann unsere Fragen stellen, und zusammen dann auch Antworten finden und uns gegenseitig helfen, Jesus zuzuhören. Indem wir auf Jesu Wort hören, nimmt Gottes Geist uns beide Hand und legt uns sein Wort aus. Genauso wie in Vers 34. Habt ihr das gesehen? In Vers 34, ohne Gleichnisse aber redete Jesus nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte seinen Jungen alles aus. Er legt uns sein Wort aus, wenn wir zu ihm kommen. Tatsächlich hörst du auf Jesu Evangelium, vertraust du Jesus heute Morgen, du darfst wissen, du bist drin, du bist Teil von Gottes Königreich, du gehörst dazu. Nicht mehr getrennt von Gott, sondern durch seine Gnade eins mit Jesus, eins mit allen, die ihn kennen. Vers 25 beschreibt die Sicherheit, die wir haben, wenn wir Jesus kennen. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wenn du Jesus jetzt hast, hört er niemals auf, dich zu beschenken. Der Tag wird nie kommen, wenn du Jesus kennst. Der Tag wird nie kommen, wenn du zu Jesus gehst und er sagt, oh, sorry, nichts mehr da. Sorry, tut mir leid, keine Geschenke mehr. Jesu Herz, Jesu Hände sind immer voll für sein Volk. Und wenn du heute hier bist und du Jesus noch nicht kennst, freue ich mich von ganzem Herzen, dass du hier bist. Jesus freut sich auch, dass du hier bist. Und weil Jesus dich liebt, warnt er dich auch. Siehst du diese Warnung in Vers 25? Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Wenn wir Jesus nicht haben, wenn wir ihn nicht kennen, verlieren wir spätestens beim Tod alles. Ist einfach so, wir verlieren alles. Gott nimmt uns alles. Aber das muss nicht sein. Denn Jesus ist gestorben, so dass wir Vergebung bekommen können, so dass wir ewiges Leben, ein verändertes Herz, eine ewige Beziehung mit Gott als seine Freunde haben können. Und deswegen warnt Jesus dich, aber er lädt dich auch ein, heute ihn zu kennen. So, zuerst denn der Schock von dem Königreich. Der König kommt, er verheimlicht seine Identität zuerst, damit er sterben kann. Zweitens, das Wachstum von Gottes Königreich. Und das ist in Versen 26 bis 29. Das Wachstum von Gottes Königreich. Vor einigen Jahren, in 1924, wie viele Jahre her das auch war, Mathe war nie meine Stärke. 1924 hat ein Autor, E.M. Forster, seine Meinung über Christentum in einem Roman kundgetan. Er schreibt über eine Protagonistin: Auf einmal fiel ihr die Religion ein. Armes, kleines, geschwätziges Christentum. Und es wurde ihr bewusst, dass alle seine göttlichen Worte von es würde Licht bis hin zu es ist vollbracht nichts bedeuten. Was für Forsters Meinung über Religion, vor allem über Christentum? Armes, kleines Christentum. Es hat nur Worte, in diesen nichts. Es ist alles nur heiße Luft. Jesus lehrt uns genau das Gegenteil in diesen Versen. Jesus lehrt uns, dass Gottes Reich wächst durch Worte, nämlich durch sein Wort. Schauen wir dieses Gleichnis an, was Jesus erzählt in Vers 26. Zuerst einmal, wir erkennen nicht, wer diesen Seemann ist in Vers 26. Jesus identifiziert ihn nicht. In erster Linie ist es wohl Jesus, der zu uns kommt und Gottes Wort zu uns spricht. Aber wie macht Jesus das? Heutzutage macht er das durch Christen, die von Jesus sprechen. So, der Sämen, ja, in erster Linie, das ist Jesus, aber in zweiter Linie ist der Sämen jeder Christ, der von Jesus spricht. Und wenn er Jesu Wort treu ausgibt, wenn er Jesu Wort treu sieht, dann spricht Jesus durch ihn. Wenn du Jesus kennst und du von ihm sprichst, hören deine Freunde Gottes Stimme mit deinem Akzent. Ist nicht großartig? Unsere Freunde hören Gottes Stimme, wenn wir Gottes Wort sprechen. Das ist das, was der Seemann macht. Er sieht, Vers 14, er sieht das Wort. Und wenn man im nächsten Vers schaut, Vers 27, ist es eigentlich ein Skandal. Im Land der Bildung, im Land der Dichte und Denke, im Land der Qualifikationen und Bürokratie. Ich weiß davon, ich lasse mich einbürgern, ich kenne das. Dieser Seemann hat keine Ahnung, wie Landwirtschaft funktioniert. Null Ahnung. Was steht da? Vers 27, der Same keimt und geht auf, ohne dass der Sämann es weiß. Keine Ahnung hat er. Und trotzdem funktioniert's. Ist das nicht großartig? Das bedeutet, dass wir, die wir Jesus kennen, wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nicht jede Frage über jeden Vers in der Bibel gut beantworten können, um von Jesus zu erzählen. Wir müssen bloß Jesus kennen und von ihm, von seinem Kreuz, von seiner Auferstehung erzählen. Und der Saat geht in den Boden. Vers 27, es geht auf, ohne dass er es weiß. Evangelisation für Idioten, sage ich dazu. Wunderbar. Ich bin ein Idiot, das ist gute Nachricht für mich. Aber wir lernen auch, dass diese Arbeit Geduld verlangt. Das Wort fällt auf vielen harten Boden, vielen harten Herzen, die Leute, die Jesus noch nicht vertrauen wollen, die ihn noch ablehnen. Und auch wo das Wort denn auf ein bereit gemachtes Herz fällt, wird eine geistliche Wüste nicht in einem Tag zu einem Garten. Wir sehen hier in Vers 27, dass der Sämann eine Marathonarbeit vor sich, das ist kein Kurzstreckenlauf. Ihr seht, er schläft und steht auf. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr sät der Sämann. Und hier ist das Krasse. Fast jeden Tag, wenn der Sämann morgens zur Arbeit geht, sieht das Feld genau aus wie am vorherigen Abend. Kein Unterschied zu merken, oder? Fast jeden Tag geht es ihm so. Große Felder liegen vor ihm. Und was hat er? Nur diesen winzig kleinen Saat in die Hand. Für so viele Felder. So viele Menschen in Potsdam, in Leipzig, in Ostdeutschland, in Europa, die Jesus nicht kennen. Winzig kleinen Saat. Und so geht es uns, wenn wir versuchen, von Jesus zu erzählen, wenn wir versuchen, Jesus zu verkünden. Es kann manchmal zutiefst ermüdend sein, oder? Frustrierend. Wir sehen uns danach, wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir irgendeine Spur, irgendein Zeichen von Lebensveränderung sehen können. Und auch das Feld sieht genauso aus wie am vorherigen Abend. Es scheint nichts anzukommen manchmal. Man fragt sich vielleicht, brauchen wir eine neue Strategie? Etwas effektiver, wirkungsvoller. Vielleicht bessere Werbung oder Musik. Bessere Gottesdienstatmosphäre, bessere Erlebnisse, irgendetwas aus Amerika vielleicht. Nein. Diese Dinge können alle gut sein. Aber ihr merkt in Vers 27, der Sämann endet seine Strategie nicht. Er kann alles Mögliche in den Boden schmeißen, er kann alles Mögliche da werfen, aber nur ein Ding bringt Wachstum. Nur das Wort, Vers 14, der Sämann sät das Wort, nur das Wort bringt Leben. Das war Jesu Strategie. Markus 1, Vers 38, ich bin gekommen, um zu predigen, hat Jesus gesagt. Das war Jesu Strategie und Priorität. Deswegen soll es auch unsere Strategie und Priorität sein. Auch wenn die Felder fruchtlos aussehen, der Saat wächst, ohne menschliche Hilfe, ohne Manipulation, ohne emotionalen Druck. Der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, denn den vollen Weizen in der Ehre. Und so kommt diese Frucht in die Ernte Jesu. Kein Wenn, kein Aber, kein Zweifel, wo denn Saat gesät wird, wo es hingestreut wird, da wächst Gottes Reich. Wo Christen das Evangelium weitergeben, spricht Jesus und baut sein Königreich. Nicht in unsere Timing, nicht zu unserer Zeit immer, aber in seinem guten Timing. Habt ihr diese Langzeitperspektive? Ein Pastor hat mal gesagt, einiges an Saat wächst erst von der Erde auf, wenn wir unter der Erde liegen. Kann sein. Kann sein, dass Freunde, denen wir von Jesus erzählt haben, dass die jetzt zum Glauben kommen, nachdem wir schon bei Jesus sind. Und Jesus erinnert seine Zuhörer in Vers 27 daran, dass genauso wie Gott Regen und Sonne schenkt, sodass die Ernte von ihm kommt, so kümmert sich Gott um das Wachstum seines Reiches. Gott spricht und baut sein Reich. Er steht hinter seinem Wort. Er sorgt sich dafür, dass Wachstum kommt. Und das ist großartig für uns, denn das bedeutet, dass wir schlafen können. Das macht der Seemann. Er kann schlafen gehen. Er muss nicht pausenlos 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten. Er kann 6 Tage arbeiten und dann schlafen und sich ausruhen. Er kann aufstehen und zur Arbeit gehen, ohne den Mut zu verlieren, ohne zu denken, ach nee, es hängt doch alles von mir ab und nichts passiert. Denn er weiß, er ist für das Wachstum der Ernte nicht verantwortlich. Genauso wie wir nicht verantwortlich sind, wenn wir von Jesus erzählt haben. Es ist Gottes Aufgabe, Frucht zu bringen, nicht unsere. Gott sorgt dafür, dass sein Wort in Herzen wächst, dass Ernte kommt, dass Wachstum kommt. Gott bewirkt das alles durch sein Wort. Und für uns, die wir Jesus schon kennen und wünschen uns Charakterveränderung für uns selbst, woher kommt das? Es kommt auch durch sein Wort. Gottes Geist tut Gottes Werk durch Gottes Wort. Liebe Freunde, ihr merkt, Jesus lehrt uns 2 Dinge hier über Evangelisation, also wenn wir Leute von Jesus erzählen. Erstens lehrt er uns, dass das unverzichtbar ist. Es ist unverzichtbar, dass wir Leute von Jesus erzählen. Weil ohne den Saat gibt es kein Wachstum und keine Ernte. Ohne das Evangelium zu hören, kommt keiner in Gottes Königreich. Geistliches Leben kommt nur durch das Wort Gottes. Eine wunderbare Frage, und zu stellen, wen will ich diese Woche von Jesus erzählen also? Wenn dir jetzt ein Name einfällt, wieso jetzt nicht kurz Pause machen, mir noch weiter zuhören, aber zur selben Zeit auch Gott kurz darum bitten, dass er dir die Möglichkeit gibt. Gott, hilf mir, dass ich diese Woche mit X über Jesus sprechen kann. Jesus lehrt uns, dass Evangelisation unverzichtbar ist. Zweitens, dass es fruchtbar ist. Der Sämann arbeitet nicht umsonst. Gott baut sein Königreich, er beruft seine Gemeinde, er verändert Leben, er schenkt Glauben und Halt, Wunder durch sein lebendiges Wort. Und wenn du willst, dass Gott durch dich wirkt, wenn du zu Gott betest, Herr, gebrauche mich irgendwie. Und du willst, dass Gott dieses Gebet antwortet, oh, gib sein Wort irgendwie weiter. Im Gespräch, per SMS, per WhatsApp, in der Kneipe, beim Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, wieso fragt nicht jemand, der hier ist, der Jesus kennt, ob er oder sie bereit wäre, das Markus-Evangelium mit dir zu lesen? Es dauert nur 45 Minuten. Es ist nicht lang. Es ist kürzer als ein Film. Denn Jesus begegnet uns durch sein Wort. Und wenn er wirklich da ist, wenn er wirklich Leben existiert, wieso nicht 45 Minuten nehmen, um mal von ihm zu hören? Gott hat seine ganze Kraft in sein Evangelium gesteckt, in seine gute Botschaft. Und diese Botschaft ist kein leeres Geschwätz. Es ist Gottes Macht, jeden zu retten, der glaubt. Ihr Pfosten war völlig falsch. Das sind nicht leere Worte, das ist kein leeres Geschwätz. Gottes Wort hat die Macht zu retten und die Macht, Glauben zu schenken. Römer 10, Vers 17. Glauben kommt durch das Hören von Gottes Wort. Genauso wie Gott am Anfang sprach, es würde Licht, so spricht Gott heute und baut sein Königreich. Der Schock von Gottes Reich, das Wachstum von Gottes Reich jetzt in Versen 30 bis 34 zuletzt, die Zukunft von Gottes Königreich, die Zukunft von Gottes Königreich. Irdische Reiche kommen und gehen. Das britische Reich ist nicht das, was es einmal war. Und einige von euch denken jetzt, Gott sei Dank, das ist okay. Das römische Reich gibt es auch nicht mehr. Genghis Khan und seine Truppe sind auch längst weg. Auch die Reiche von heute würden nicht ewig Bestand haben. Amerika, Russland, China, die Europäische Union. Alles nur wackelig. Nichts in der Politik ist stabil. Wie ist es denn mit Jesu Reich? Es ist tatsächlich sehr einfach, sich die Zukunft von Jesu Kirche und seinem Reich sich falsch vorzustellen. Viele, viele Menschen in Leipzig, auch in Potsdam, nehme ich an, erwarten, dass Gottes Königreich und seine Gemeinde einfach wie ein alter Ballon, in der kein Luft mehr ist, zusammenschrumpft und weggeworfen wird. Andere erwarten explosionsartiges Wachstum, jeden Tag eine Erweckung, jeden Tag tausende Menschen, die sich bekehren. In Verse 30 bis 32 zeigt Jesus uns, was die Zukunft für sein Reich ist. Und er merkt da, Gottes Reich wird stets wachsen. Es wird stets wachsen. Klar, es fängt klein an, oder es fängt winzig an, unscheinbar. Aber verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Vers 31, es ist einem Senfkorn gleich, dass wenn es in die Erde gesät wird, das Kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Nun, hier muss man kurz Pause machen und sagen, wenn ich sage, über vergossene Milch soll man nicht jammern, denkt ihr höchstwahrscheinlich nicht, dass ich gerade einen Karton Milch irgendwo hier auf der Bühne umgekippt habe, oder? Nee, das ist ein Sprichwort. Man nimmt Sprichwörter ernst, aber nicht wortwörtlich. So, wenn du gerade jetzt denkst, aha, Jesus, ich wusste, dass ich schlau bin als du. Senfkörner sind nicht die kleinsten Körner. Jesus weiß das. Jesus ist der Schöpfer des Universums. Er weiß, was die kleinsten Samen sind. Aber als Israelit des ersten Jahrhunderts weiß er schon, dass wenn er sagen will, dass irgendetwas schon winzig arg klein ist, dann sagt man halt, wie einem Senfkorn gleich. Und so beschreibt er sein Königreich am Anfang. So fängt es an, fast unsichtbar. Denk an den Seemann, der den Saat in die Erde schmeißt. Kaum vom Staub zu unterscheiden, fast vom Boden bedeckt und erstickt. Eine neue Christin in einer Stadt. Ein paar frisch Bekehrten in einer Volksgruppe irgendwo. Ein paar Christen an einer Universität. Oder in einer Familie oder an einem Arbeitsplatz. Nur ein paar winzigen Christen, eine kleine Gemeinde irgendwo, die anfängt von Jesus zu sprechen. Kleine Gemeindegründungen aus Deutschland. Fängt alles klein an, unsichtbar. Aber es wächst. Es wächst. Die Zukunft, liebe Freunde, die Zukunft von Gottes Reich in Potsdam, in Leipzig, in Deutschland und Europa hängt nicht von unserer jetzigen Größe ab. Ist das nicht wunderbar? Die Zukunft von Gottes Reich hängt nicht von seiner jetzigen Größe ab, genauso wie jeder große Baum groß ist, obwohl es so einen kleinen Anfang hatte. Dieses Senfkorn von Gottes Reich wird in seinem Timing ein herrlich großer Baum. Es wird wachsen und wachsen und wachsen, wenn wir weiter von Jesus sprechen. Das ist die Verheißung da in Vers 32. Wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer, auch wenn es tausende Jahre dauert, wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Das ist die allerbeste Erfolgsgeschichte Gottes Gemeinde, Gottes Reich. Von kleinen Anfängen zu großartigen Zukunft. Gottes Reich wird wachsen und wachsen. Manchmal langsam, manchmal sehr schnell. und es wird weiter wachsen, bis es die ganze Erde bedeckt. Es ist das wahre Reich, in dem die Sonne nie untergeht. Es wird wachsen, bis es die einzige Pflanze ist, in den Worten von diesem Gleichnis, bis es die einzige Pflanze ist, die man sehen kann. Größer als alles andere. Mit Platz für uns. Was ist das Schöne an einem großen Baum, wenn man im Mittelosten lebt? Man hat Schatten von der Hitze der Sonne. Man hat einen Ort für Ruhe, für Zuflucht, um Kraft zu tanken. Und tatsächlich wird dieses Königreich der Ort sein, wo das für uns passieren kann. Dieses Reich bringt uns echte Ruhe, nicht wie die hinfälligen kleinen Reiche, die du und ich versuchen zu bauen, entweder online oder bei der Arbeit oder in der Familie. Unsere Freiheitsprojekte, die wir meinen, dass sie uns glücklich machen, aber die uns letztendlich nur versklaven. Dieses Reich hängt nicht von uns und unserem Tun ab. Und deswegen kann es uns Schatten und Zuflucht und Ruhe geben. So, wie ist die Zukunft von Gottes Reich? Großartig. Weltbedeckend. Das Größte, was es gibt. Und Gott wird diese Zukunft erreichen durch Christen, die von Jesus sprechen. Glaubst du, dass Gott dich dafür gebrauchen will? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die wunderbare, lebensspendende Macht deines Wortes. Danke so sehr, dass du es liebst, zu sprechen und dich zu offenbaren. Dass du es liebst, dein Reich zu bauen durch deine Gemeinde, wenn wir von Jesus sprechen. Hilfe uns, von ihm zu sprechen. Hilfe uns, dass wir der Macht deines Wortes vertrauen. Und gnädiger Vater, bitte schenke, dass wir Jesu Wort so hören, bedenken, lernen und beherzigen, dass wir durch die Geduld und den Trost dieses Wortes die selige Hoffnung des ewigen Lebens ergreifen und immer festhalten, die du uns in Jesus Christus gibst. In seinem Namen. Amen.